Liebe Gemeinde, ich muss bekennen, dass ich kein Kinomensch bin. Ein paar Filme pro Jahr zu gucken reicht mir. Ich brauche nichts mehr. Vielleicht ist es nur eine Frage von Zeit mit mir. Es gibt viel zu tun momentan und ich denke, Filme anzuschauen, die Zeit ist mir wichtig. Ich möchte etwas anderes machen. Aber es kann auch sein, vielleicht, dass die Werbungen am Anfang mich nervt. Und es dauert so lange, bis es tatsächlich anfängt. 20 Minuten müssen wir da sitzen bleiben und denken, wann fangen wir an? Wann beginnen wir? Und vielleicht schlafe ich ein und später, jetzt fangen wir an. Aber wenn wir das Markus-Evangelium aufschlagen und wenn wir anfangen zu lesen, dann werden wir sehen, dass Markus sofort beginnt. Markus ist ein Evangelium für mich. Wenn wir hier lesen in Kapitel 1, Vers 1, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wir fangen sofort an. Aber es ist so vielleicht häufig für uns, diese Worte zu lesen und zu denken, okay, und was kommt am nächsten? Wir haben Vers 1 gelesen, lasst uns weitergehen. Und wir denken, Markus ist kurz, vielleicht ich kann in einem Tag durch das Evangelium lesen, durch dieses Buch lesen. Und ich möchte sehen, wer ist Jesus? Ich möchte sehen, dass er am Ende der Geschichte, dass er stirbt und dass er auch aufersteht. Diese Geschichten kennen wir gut. Aber ich würde auch sagen heute Morgen, dass wir die Worte hier in Vers 1 wahrnehmen müssen. Wir können nicht nur kurz und schnell durchlesen und sagen, was kommt am nächsten? Wir sollen langsam sein und sehen, was Markus hier aufgeschrieben hat. Und wenn wir tatsächlich verstehen, wenn wir verstehen, was hier geschrieben ist, dann werden wir einen guten Anfang haben für das Evangelium. Markus hat hier geschrieben, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und wir sollen uns zuerst fragen, Evangelium, was ist das Evangelium? Und wir nutzen das Wort in der Gemeinde oft. Evangelium, Evangelium, Evangelium. Und einige von uns denken, ja, Ivan, das Evangelium, eine gute Botschaft, eine gute Nachricht. Ja, das kennen wir, aber es gibt mehr. Mehr zu lernen, mehr hier zu erkennen. Das Wort Evangelion kommt von der griechischen Sprache. Das Wort war den Zuhörer bekannt. Und wir haben gelernt, dass Markus zu Juden, aber hauptsächlich zu Heiden geschrieben hat. Und sie waren auch bekannt, sie haben auch das Wort bekannt. Aber für die Juden, die dieses Evangelium gelesen haben, war das Wort Evangelium ganz besonders. Und sie haben das Wort schon gesehen. In Jesaja 40 sehen wir das Wort Evangelium. Aber dann fragen wir uns, warte mal nicht. Ich verstehe, dass Sprachen schwer sind, aber war das Alte Testament nicht auf Hebräisch geschrieben und nicht auf Deutsch? Aber wir haben auch eine Übersetzung vom Alten Testament, die heißt die Septuaginta, und sie war auf Griechisch geschrieben, das Alte Testament auf Griechisch. Und wenn wir die griechische Übersetzung anschauen, dann werden wir sehen, dass das gleiche Wort gebraucht war in Jesaja 40, Vers 9. Könnt ihr Jesaja aufschlagen, Kapitel 40, in diesem Kapitel sehen wir, dass Israel in babylonischen Gefangenschaft war. Das Leben war schwer in der Gefangenschaft und das Volk brauchte Hilfe, Freiheit zu bekommen und zurück zum Land der Verheißung zu gehen. Und Gott in diesem Kapitel sprach zu ihm, zum Volk Israel. Jesaja 40, Vers 9. Jesaja 40, Vers 9. Und Gott sprach, steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Jetzt sehen wir das Wort. Hier in der griechischen Übersetzung sehen wir das Wort Evangelium oder auf Deutsch Evangelium. Die du frohe Botschaft verkündigst, erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Hier sehen wir das Wort nochmal. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht, wie wir gesagt haben. Jesaja gibt uns mehr, aber das Evangelium ist nicht nur eine frohe Botschaft. Guck mal weiter hier im Text, Jesaja 40, Vers 9. Steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie eine Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Was ist die gute Botschaft? Was ist die gute Nachricht, die wir bekommen haben? Oder in diesem Kontext, die Israel bekommen hat? Nicht nur eine gute Botschaft, ja, das Wetter wird schön sein. Nicht nur eine gute Botschaft, ja, wir haben Schwierigkeiten gehabt, aber einmal in der Zukunft werden wir gute Zeiten haben. Was ist die gute Nachricht, die Israel bekommen hat? Dass Gott, der Herr, kommt. Das Evangelium, wenn wir das Wort sehen hier in Markus 1,1, dann sollen wir denken, nicht nur, oh ja, etwas Schönes, etwas Süßes, etwas Wunderbares kommt. Sehen und denken, wie wir hier gesehen haben, Gott kommt. Was ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, dass Gott selbst kommt. Und er kommt nicht nur zur Welt und sagt, hier ist die Welt. Aber was wir hier gelesen haben, Gott kommt zu herrschen und Hirten. Unser Gott kommt, unser Pastor zu sein, uns zu führen, uns zu leiten. Und wir sehen auch in Jesaja 52, Vers 7, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Hier ist die gute Nachricht, die wir haben. Gott kommt und wird als König herrschen. Dieses Evangelium dreht um Jesus Christus. Jesus ist sein Name, wie wir hier im Text gesehen haben. Anfang des Evangeliums war Jesus Christus. Das ist, wir sagen Jesus Christus nicht als Vorname und Nachname, sondern Jesus als Name. Und was für einen Namen hat er gehabt? Wir lesen in Matthäus 1, 21 etwas auch sehr Schönes. Wir müssen sogar zurück zu Markus aufschlagen. Lasst uns sehr kurz zu Matthäus 1 gehen. Matthäus 1, 21. Und hier werden wir in einem kurzen Text sehen, wie schön der Name Jesus ist. In Matthäus 1, 21 lesen wir, sie wird aber einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Der Name Jesus bedeutet, Jahwe rettet. Christus ist griechisch für Messias, das heißt der Gesalbte. Er ist der Einzige, der eingesetzt ist, das Volk Gottes zu retten und zu herrschen. Und wenn wir hier in das Evangelium nach Markus lesen, Anfang des Evangeliums, wir sollen denken, Gott kommt. Und wer ist dieser Gott? Jesus Christus, dem Sohn Gottes, hat Markus auch geschrieben hier. Hier ist das Evangelium. Gott selbst ist zur Welt gekommen, um sein Volk zu retten und zu hirten. Hier in diesem Text, als wir durch Markus 1, 1 bis 8 lesen, werden wir drei Schritte der Vorbereitung auf das Evangelium sehen, den wir folgen müssen, um wahre Nachfolger Jesus zu sein. In diesem Text werden wir drei Schritte der Vorbereitung auf das Evangelium sehen, den wir folgen müssen, um wahre Nachfolger Jesus zu sein. Und der erste Schritt der Vorbereitung auf das Evangelium, dem wir folgen müssen, ist: Sei dir bewusst, dass du dich mit dem König des Königs beziehst. Sei dir bewusst, dass du eine Beziehung mit dem König des Königs oder der König, Königin hat. Jesus ist der König und wir eine Beziehung mit ihm haben. Wir sollen nicht Markus 1, 1 lesen und denken, ja, sehr schön, hier haben wir eine schöne Geschichte von Jesus. Wir sollen diese Worte lesen und sofort sollen wir erkennen und sollen wir wissen, sollen wir auch glauben, dass hier, wenn wir das Evangelium lesen, wenn wir das Buch lesen, sollen wir sehen, dass Gott zur Welt gekommen ist, dass Jesus zur Welt gekommen ist. Und wenn wir dieses Buch wahrnehmen, dann sehen wir, dass wir auch eine Beziehung mit diesem König haben. Es ist nicht nur ein Mensch, es ist nicht nur etwas Leichtes, nicht nur etwas Kleines, aber etwas Großes hier, das wir lesen. Wir haben eine Beziehung mit dem König, der überall herrscht. Und du musst wissen, dass wenn du durch Markus liest und studierst, dass du Gott im Einsatz sehen wirst. Und ich möchte euch auch fragen, wie gut kennst du diesen König? Wie gut kennst du diesen König? Natürlich durch Markus werden wir Jesus besser kennenlernen. Aber ich muss mich fragen, wie gut kenne ich diesen König? Wir haben so viel zu lernen, wir können hier auch Vers 2 anschauen, wie geschrieben steht in den Propheten: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereitet wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann in Vers 4, so begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünde. Wenn wir Verse 2 und 3 vorlesen, dann sehen wir eine Prophezeiung. Wir sehen etwas, das aufgeschrieben war im Alten Testament. Die Taten hier, die Prophezeiung, kommen zuerst von Malachi 3,1. Malachi 3,1. Wir sind in Markus oder Matthäus, als wir da waren. Wir können ein paar Seiten blättern und dann werden wir Malachi sehen. In Markus 1, 2 und 3 sehen wir Zitaten vom Alten Testament. Zuerst Malachi 3,1. Ich habe gesagt, dass wir ganz schnell Malachi 3,1 aufschlagen könnten. Das haben wir gemacht. Und was lesen wir hier in 3,1 von Malachi? Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Aber wenn wir Malachi 3,1 vorlesen und wieder zurück zu Markus 1, 2 bis 3 gehen, dann sollen wir etwas sehen. Wir sollen ein paar Worte sehen, die anders sind in Markus als in Malachi. Wenn wir Malachi lesen, sehen wir: Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir
Herr den Weg bereiten soll. Aber was haben wir in Markus 1 gelesen? Wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Aber in Malachi, wer spricht? Wir haben gesehen am Ende des Verses, der Herr, so spricht der Herr der Herrscharen. Gott selbst hat gesagt, dass er einen Boten schicken wird, der vor Gott selbst, der Herr, den Weg bereiten soll. Aber jetzt sehen wir hier in Markus, gesehen haben, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her. Und Markus hat Malachi gebraucht, zu zeigen, dass diese Bote vor Jesus kommt. Johannes, der Täufer, kommt vor Jesus, den Weg vorzubereiten. Das war seine Aufgabe. Aber im Text von Malachi sehen wir, dass Gott hat gesagt, dass er selbst kommt, Gott selbst kommt. Wir sollen diese Texte lesen und vergleichen und sagen, wer ist zur Welt gekommen? Wie ich gerade gesagt habe, Gott selbst ist zur Welt in Jesus gekommen. Gott ist zur Welt in Jesus gekommen. Und wir haben gelesen, wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Und wie ich heute Morgen gesagt habe, hier haben wir eine gute Nachricht, eine gute Botschaft. Aber wie viele Jahre sind vorbeigegangen zwischen Jesaja und Markus? 2 oder 3 Jahre? Vielleicht 4? Oder Hunderte? Und wenn wir ein bisschen über die Bibel lesen und studieren, vielleicht beim EBTC, wenn wir das Grundlagenjahr machen, wir werden sehen, dass wir 400 Jahre Stille gehabt haben zwischen Alten und Neuen Testament. 400 Jahre. Gott hat die Verheißungen gegeben. Gott hat gesagt, dass er zur Welt kommen wird. Aber er hat, ich muss aufpassen mit den Worten, er hat viele Zeit gebracht, bevor Gott zur Welt gekommen ist. Und jetzt habe ich gesagt heute Morgen, wir sollen diesen König gut kennenlernen. Wir sollen Jesus kennenlernen. Wenn er sagt, dass er zur Welt kommt als König, der herrscht, dann habe ich auch gesagt, wir sollen Jesus gut kennenlernen. Aber schau mal hier, es hat stehen, was passiert ist. Gott hat die Verheißung gegeben und Jesus hat 400 Jahre gewartet, bis zum er gekommen ist. Dann müssen wir auch sagen, dieser Jesus, mein König, der über mich herrscht, er hat Pläne, die nicht immer meine Pläne sind. Das ist nicht die Hauptbotschaft des Textes hier, würde ich sagen. Heute, wenn wir durch mit Markus 1 bis 8 lesen, dann werden wir sehen, wie Johannes den Weg für Jesus vorbereitet hat. Aber ich muss auch sagen, wenn wir sehen, was Markus hier aufgeschrieben hat, wenn wir verstehen, was er vom Alten Testament gebraucht hat, dann müssen wir auch sagen, ja, ich möchte diesen König kennenlernen. Ich möchte Jesus folgen. Ich möchte verstehen, was er von mir erwartet. Aber dann müssen wir auch sagen, oh, in der Geschichte, Gott hat so viel hier getan. Sogar wenn er nichts gesagt hat für 400 Jahre. Wenn wir ein bisschen von der Geschichte vom Neuen Testament kennenlernen, dann werden wir auch sehen, dass Gott viel getan hat, sogar wenn er nichts gesagt hat. Zum Beispiel kennen wir ein bisschen von der Geschichte von Rom. Was hat Rom gut gemacht? Straßen gemacht. Sie haben auch einen großen Teil der Erde beherrscht. Sie haben eine Sprache gehabt. Sie haben eine Einheit gebracht. In der Zeit Jesus haben die Einwohner in Rom auch ein, oder im Reich ein bisschen religiöse Freiheit gehabt. Und ich würde auch aufpassen mit diesen Worten. Aber diese Zeit, laut Galater 4,4, war perfekt für Jesus, den König, zu kommen. Er ist zur Welt gekommen mit perfektem Timing. Aber oft sagen wir im Leben, ja, ich möchte Jesus folgen. Er ist mein König, aber ich so viele Erwartungen habe. Vielleicht Gott hat Zeit, aber ich habe keine Zeit. Ich habe Ziele, ich habe Aufgaben, ich habe Sachen im Leben, die ich erledigen möchte. Aber wenn Gott langsamer ist als wir, dann müssen wir auch sehen, Gott hat alles unter Kontrolle. Und wir müssen diesen König kennenlernen. Und wenn wir ihn kennenlernen, dann werden wir sagen, Herr, du herrschst und nicht ich. Und das ist ein Thema, das wir durch das Evangelium sehen werden. Und wir haben ein gutes Beispiel von Johannes hier. Wir haben gesehen, wir können hier in Vers 4 sehen, so begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünde. Johannes war in der Wüste. Das ist interessant, dass er in der Wüste war. Die Wüste ist, wo das Volk Israel in der Vergangenheit geprüft wurde. Nun, als der geistliche Stand des Volkes nicht in Ordnung war in diesem Kontext, müssen die Leute wieder in die Wüste gehen, neu anzufangen. Als wir durch das Alte Testament lesen, wir kennen die Geschichte vielleicht gut, das Volk Israel war geprüft und sie waren in der Wüste. Aber dann Gott hat das Volk ins Land geführt. Und jetzt, dieses Volk braucht Erneuung. Der geistliche Stand des Volkes war nicht in Ordnung. Und was hat Jesus auch gesagt, was wir hier in Markus sehen werden in der Zukunft? Es gibt viele, die Gott anbeten mit den Lippen, aber die Herzen sind weit entfernt von Gott. Und jetzt in diesem Moment ruft Johannes das Volk wieder in die Wüste, damit sie neu anfangen könnten. Und was hat er gemacht? Er taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünde. Und wir kennen Taufe hier in der Gemeinde und in unserer Zeit, wo viele Gemeinden Taufe praktizieren oder taufen. Aber wir müssen auch verstehen, dass in dieser Zeit die Taufe war nicht so bekannt. Das war nicht normal, würde ich sagen. Damals war der Auftrag an die Jünger noch nicht gegeben, wo Jesus befahl, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diesen Auftrag kommt später. Sie haben diesen Auftrag nicht gehabt, als Johannes in der Wüste war. Die Taufe Johannes war eine Taufe der Buße. Das Wort Buße kommt von einem griechischen Wort Metanoia. Das heißt einfach zu umkehren. Das Volk Israel wandelt in eine Richtung. Aber Gott hat gesagt, nein, ihr wandelt weit entfernt von mir. Jetzt muss das Volk umkehren und zurück zu mir kommen. Das ist Metanoia. Und das war zur Vergebung der Sünde. Nicht, dass die Taufe Vergebung bringt, sondern dass die Täuflinge Vergebung von Gott bekommen haben, wenn sie ihre Bußfertigkeit durch die Taufe gezeigt haben. Es gibt nichts Magisches mit dem Wasser hier. Was Magisches ist, ist, was Gott wirkt im Herzen. Und die Leute, die in die Wüste gegangen sind oder gingen, haben gesagt, Herr, ich verstehe, dass wir ein Evangelium haben. Ich verstehe, dass der König kommt. Ich verstehe, dass dieser König Gott selbst ist. Und jetzt, wenn ich verstehe, dass Gott kommt, dann muss ich und möchte ich auch mein Leben reinigen. Und wir machen das auch zu Hause, nicht wahr? Wenn wir Gäste haben, besonders wichtige Gäste, wir lassen nicht alles dreckig, nicht wahr? Wir versuchen alles zu reinigen. Vielleicht duschen wir auch und wir ziehen die beste Kleidung an, weil wir wichtige Gäste haben. Aber wenn am Samstagmorgen, wenn wir keine Gäste haben und wir chillen, dann haben wir einfach Sporthose an und Hoodies, Pullis und wir sagen, ja, später, es ist keine Sorge. Und wir lassen die vielleicht sogar die Geschirr vom Frühstück auf dem Tisch für eine Weile. Es ist egal, wir haben Zeit. Aber wenn wir verstehen, dass wir wichtige Gäste haben, dann sofort bereiten uns vor. Und das ist, was das Volk oder viele getan haben. Sie haben verstanden, dass Gott zurückkommt. Und sie haben gesagt, wenn Gott zurückkommt, dann möchte ich mich vorbereiten. Ich möchte bereit sein, wenn er kommt. In dieser Weise, diese Taufe war besonders. Die Taufe war, wie ich gesagt habe, nicht häufig unter den Juden. Sie haben Waschungen gehabt im Alten Testament und auch eine Taufe für Heiden, die zum Judentum kamen. Und in dieser Weise, dieser gewissen Taufe, hat Johannes den Weg für Jesus vorbereitet, weil es nötig ist, Buße zu tun, vor dem Heiligen König zu stehen. Wir lesen im Alten Testament, von Habakkuk, wie sagt man das auf Deutsch? Habakkuk 1,13 lesen wir, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheilen nicht zuschauen. Oder auch in Psalm 5,5, denn du bist nicht ein Gott, dem Gott Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Wenn der König kommt, dann muss man sich auf seine Ankunft vorbereiten. Wenn wir über den Heiligen König reden, dann muss man gereinigt werden, vor ihm zu stehen. Wir lesen etwas Ähnliches in 2. Thessalonicher 1, Vers 5. Schlag mal auf, bitte, 2. Thessalonicher 1. Ab Vers 5 bis 10. Eine Stelle, die ein bisschen länger ist, aber wichtig für uns zu verstehen, die Worte von Markus. 2. Thessalonicher 1, ab Vers 5 lesen wir von der Bibel, sie sind ein Einzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet, wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die auch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel, der mit den Engeln seiner Macht in flammenden Feuer, wenn er vergelten üben, wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium, das Wort, das wir hier im Text gesehen haben, das dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind, diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewunderten denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei Gott Glauben gefunden. Es ist sehr wichtig, wenn wir verstehen, wer kommt, dass Gott zur Welt gekommen ist und was wir auch erklären werden in unserem Studium, dass Jesus wiederkommen wird. Es ist wichtig, dass wir uns vorbereiten. Und wie viel haben das verstanden? Hier im Text von Markus 1, Vers 6 lesen wir, und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem, und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihr Sünden bekannten. Viele sind in die Wüste gegangen, diese Taufe zu erleben und die Sünde zu bekennen. Markus gibt eine Beschreibung von Johannes auch hier in Vers 6. Ich habe gerade Vers 5 vorgelesen, sogar wenn ich Vers 6 gesagt habe. Jetzt sehen wir in Vers 6 eine Beschreibung von Johannes. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Jetzt lesen wir Vers 6 und können wir uns fragen, wie passt dieser Vers hier im Kontext? Wir haben gerade gesagt, vom Anfang an hat Markus ein Tempo, eine Geschwindigkeit, die sehr schnell ist. Er verschwindet keine Zeit und er sagt, Jesus ist zur Welt gekommen, Jesus ist König. Wir müssen uns auf diesen König vorbereiten. Und jetzt sagt er, oh ja, und Johannes, er hat komische Kleidung und er aß Insekten. Aber wenn wir auch ein bisschen vom Alten Testament lesen, dann werden wir diese Beschreibung verstehen. Wir haben ein Beispiel von dieser Kleidung in 2. König 1:1-7. In diesem Text sehen wir eine kleine Geschichte. Und ich lese diese Geschichte vor. Als aber Ahab tot war, wurden die Moabiter von Israel abtrünnig. Und Ahasja fiel in seinem Obergemach in Samaria durch das Gitter und wurde krank. Und er sandte Boten und sprach zu ihnen, geht hin und befragt Baal-Zebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Wenn wir diese Worte lesen, sollen wir denken, ding, 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 ding. Etwas ist ganz, ganz komisch hier. Der König des Israels hat gefragt, ob die Boten Baal-Zebub fragen könnten. Das geht überhaupt nicht. Dann lesen wir weiter in Vers 3. Aber der Engel des Herrn sprach zu Elia, dem Tisbiter, mache dich auf und geh den Boten des Königs von Samaria entgegen und sprich zu ihnen, gibt es denn keinen Gott in Israel, dass ihr hingeht, um Baal-Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Und darum spricht der Herr, du sollst von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, nicht herunterkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. Und Elia ging. Vers 5, die Boten aber kehrten wieder zu dem König zurück. Da fragte sie, warum kommt ihr wieder? Sie sprachen zu ihm, ein Mann kam herauf, uns entgegen, der sprach zu uns, kehrt wieder zurück zu dem König, der euch gesandt hat, und sagt zu ihm, so spricht der Herr, gibt es denn keinen Gott in Israel, dass du hinsendest, um Baal-Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum sollst du von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, nicht herunterkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. Da sprach er zu ihnen, und wie sah der Mann aus, der euch begegnete und dies zu euch sagte? Sie sprachen zu ihm, der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Er aber sprach, ah, es ist Elia, der Tisbiter. Ahasa könnte sofort verstehen, wer geredet hat. In dieser Geschichte, wenn er gehört hat, dass Elia so einen Mantel trag und dass er so einen Gürtel trag, dann hat er sofort gesagt, er ist der Prophet Gottes. Und das ist, was wir auch hier von Johannes sehen in Markus 1:6. Was er, diese Kleidung, das er angezogen hat, war ganz besonders für einen Prophet. für einen Mann, der das Wort Gottes verkündigt. Sogar heute werden wir oft sagen, ja, ein Prediger soll eine Krawatte tragen. Das vielleicht haben wir gehört in der Vergangenheit und wir verstehen, okay, das ist wie eine Prediger aussieht. Oder sogar wenn wir Sport anschauen, viele von den Kommentatoren, viele von diesen Frauen und Männer soll ich sagen, die über das Spiel reden, tragen auch eine Krawatte, weil es ist ein Teil der Arbeit. Genauso wie mit Johannes. Er hat angezogen die Kleidung, die passend waren für einen Prophet. Und in dieser Weise hat er auch eine Verbindung mit Elia, ein Mann Gottes, erschaffen. Und hier ist der zweite Schritt der Vorbereitung auf das Evangelium, dem wir folgen müssen, um wahre Nachfolger Jesus zu sein. Bereite dich auf den König vor. Bereite dich auf den König vor. Wenn wir verstehen, dass der kommt, ist Gott selbst. Wenn wir verstehen, dass dieser König Gott selbst ist. Wenn wir diese Wahrheit wahrnehmen, dann, wie ich gesagt habe, müssen wir uns vorbereiten. Der König kommt, bist du bereit? Jeden Tag müssen wir uns erinnern, dass wir von Sünde abwenden müssen. Und ich verstehe, dass als wir das Evangelium gehört haben, dass als wir zum Glauben gekommen haben, dass Gott uns ein neues Leben gegeben hat. Und ich verstehe und ich freue mich sehr, dass ich auch neues Leben habe. Aber ich verstehe auch, dass dieser Teil der Sünde immer noch in mir bleibt. Deswegen haben wir Galater 5, Vers 16. Und wir stehen sogar für uns als Christen, dass das Fleisch, das immer noch da ist, kämpft gegen den Geist. Paulus hat das auch erkannt. Es war ihm bewusst, dass wir dieses Kampf haben. In Philipper 3,12 hat er geschrieben, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Er versteht, dass wir immer noch Buße tun müssen. Nicht, dass wir jeden Tag Gott fragen, willst du mich heute retten? Kannst du mich heute retten, bitte? Und morgen, rettest du mich heute? Nein, wir verstehen, dass wenn wir zum Glauben kommen, dass Jesus alles getilgt hat, dass er alles bezahlt hat. Und wir müssen nicht jeden Tag errettet sein, aber wenn wir errettet sind, dann werden wir jeden Tag versuchen, weg von Sünde zu laufen. Und wenn wir Sünde gehen, dann werden wir versuchen, so eine kurze Liste mit Gott zu haben, wo wir sagen, Herr, ich habe gesündigt, bitte vergib mir. Und Gott ist treu, er wird das machen. Aber wir möchten ein reines Herz haben. Und so eine Herzenseinstellung möchten wir auch haben. Und sollen wir haben, müssen wir haben. Wo wir denken, Herr, jeden Tag, ich brauche dich. Ich verstehe, dass du kommst und ich möchte mich vorbereiten, aber ich brauche deine Gnade, damit ich reingewaschen bin, damit ich weg von Sünde renne, damit ich frei von der Sünde bin, dich zu verherrlichen. Und eine Einstellung von Herzen bleibt nicht nur im Herzen. Sie kommt raus, in der Tat. Das ist, was wir im Dienst Johannes sehen. Lasst uns den Text weiterlesen, in Markus 1,7. Und er verkündigte und sprach, hier ist, was Johannes gekündigt hat, oder verkündigt hat, das ist, was er gesagt hat. Es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm gebucht seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe auch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Johannes brachte Menschen zu Jesus. Seine Aufgabe war, den Weg vorzubereiten, dann aus dem Weg zu gehen. Johannes hat auch gesagt, wie wir in Johannes 3,30 lesen, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Als ein Mann, der Deutsch als zweite Sprache spricht, finde ich diesen Text ein bisschen lustig am Anfang. Aber das hat nichts zu tun mit, wie viel Gewicht wir tragen. Er muss wachsen, ich aber muss gering sein. Ich muss weniger sein, ich muss nichts sein. Jesus ist alles und ich bin nichts. Ich möchte, dass Jesus verherrlicht ist und dass niemand kennt, wer ich bin. Seine Aufgabe war eine der Vorbereitung. Er fordert Jesus, wenn ich möchte diesen Dienst aber haben. Oder wir denken, dass nur die große Gabe und Aufgaben der Gemeinde wichtig sind. Und wir denken, ja, eines Tages vielleicht werde ich so stark sein, dass ich vorne stehen kann. Oder vielleicht eines Tages werde ich gut reden und dann kann ich endlich den Herrn dienen. Aber das ist nicht so. Gott möchte, dass wir ihn verherrlichen in jeder Aufgabe, die wir haben. Denk mal an Kindererziehung. Ist Kindererziehung nicht eine Aufgabe, wo wir versuchen, den Weg vorzubereiten und dann versuchen wir auch auf dem Weg zu gehen? In der Kindererziehung möchten wir in den Kindern investieren. Wir möchten leiten, wir möchten lehren, aber das Ziel ist nicht, dass wir groß sind. Das Ziel ist, dass die Kinder Gott kennenlernen. Das Ziel ist, dass unsere Kinder auch und wir als eine Familie, dass wir Gott verherrlichen. Aber das Ziel ist nicht, dass ich in der Zukunft der größte Vater bin. Das Ziel ist nicht, dass ich so viele Kinder habe, dass eines Tages in der Zukunft werde ich auch ein großes Reich haben. Das ist nicht das Ziel. Ich möchte auch, dass meine Kinder aufwachsen und dass ich älter bin und dass ich verschwinde. Meine Zeit hier auf der Erde ist kurz und wir möchten, dass Jesus im Zentrum ist. Wir möchten, dass er wächst und dass wir abnehmen. Wusstest du, dass der Dienst Johannes nur ein Jahr gedauert hat? Herodes hat eine Party gehabt und fairerweise angeboten hat, der Tochter seiner Frau zu geben, was sie bittet. Und in Markus 6, einen Text, den wir später sehen werden, aber ich lese kurz Markus 6 ab Vers 24. Diese Tochter, Herodias, die Tochter der Tochter seiner Frau, ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter, was soll ich ihr bitten? Diese aber sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach, ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Da wurde der König sehr betrübt, doch um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen. Und das Mädchen gab es seiner Mutter. Der Dienst Johannes war sehr kurz. Nur ein Jahr hat er gedient in der Wüste. Sehr kurz. Aber sein Leben war nicht umsonst. Jesus hat später gesagt in Matthäus 11,11, wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Und hier ist der dritte Schritt der Vorbereitung auf das Evangelium, dem wir folgen müssen, um wahre Nachfolger Jesus zu sein. Mache dich bereit, die Herrlichkeit Jesus zu anerkennen. Mache dich bereit, die Herrlichkeit Jesus zu anerkennen. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich das am besten sagen? Wir möchten nicht sagen, dass wir Jesus vergrößern. Ich habe gedacht, vielleicht soll ich das so sagen. Lasst uns Jesus groß machen, aber seht ihr den Fehler mit so einer Aussprache? Jesus braucht meine Hilfe nicht und Jesus braucht deine Hilfe auch nicht. Er ist groß. Wir haben gerade gesehen von Markus hier, er ist der König, er ist Gott, er ist zur Welt gekommen. Wir müssen nicht ihn vergrößern, wir müssen nicht sagen, ja, lasst uns überlegen, wie können wir Jesus groß machen? Er ist groß. Wir müssen einfach die Wahrheit erkennen. Und wir müssen einfach sehen, wie groß Jesus ist, sogar wenn dein Leben schwer ist. Wir werden durch das Evangelium studieren und wir werden einige sehen, die schwere Zeiten gehabt haben. Aber durch jede Zeit ist Gott groß, ist Jesus groß. Und wir müssen uns bereit machen, die Herrlichkeit Jesus zu anerkennen. Hier sind ein paar Fragen hier. Zum Abschluss, streben wir nach solchen Zielen? Versuchen wir tatsächlich, diese Herrlichkeit Jesus zu anerkennen? Versuchen wir tatsächlich mit dem Leben, versuchen wir zu widerspiegeln, wie groß Jesus ist? Oder versuchen wir, und ich würde auch sagen, Lügen zu folgen und denken, dass wir etwas groß sind. In der Tat, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, versuchen wir, die Herrlichkeit Jesus zu widerspiegeln und Jesus im Zentrum zu haben und zu zeigen, dass Jesus mein König ist. Oder versuche ich zu zeigen, dass ich denke, dass ich tatsächlich der König bin. Und es gibt so viele Bereiche in meinem Leben, woran ich arbeite, mit meiner Zeit, mit meinen Finanzen, mit der Kindererziehung, mit meiner Frau. Es gibt so viele Bereiche im Leben, wo ich jeden Tag mich erinnern muss, Jesus ist groß, Jesus ist herrlich. Und ich möchte in meinem Leben Jesus widerspiegeln. Gibst du dich dem Herrn hin? Ist dein Leben auf ihn gebaut? Bist du bereit, so einen Dienst zu haben? Ist es schwer für dich, etwas weiter zu tun für den Herrn oder etwas weiter zu geben für den Herrn, weil wir sagen, nein, nicht auf diesen Kosten, das mache ich. Aber wenn wir das Beispiel von Johannes sehen, dann müssen wir auch nicht nur an Johannes denken, weil es gibt noch einen anderen, der so eine Herzenseinstellung gehabt hat. Und dieses Beispiel sehen wir ganz klar und deutlich in Philipper 2, ab Vers 3. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achtet einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Johannes der Täufer, Jesus auch war. Lesen wir in Philipper 2, 5 Johannes. Nein. Lesen wir hier tatsächlich in Philipper 2, 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, wie wir hier gesagt haben, wie wir gesehen haben und wie wir gesehen werden im Evangelium oder im Buch Markus. Als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhält, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und wenn wir durch Markus arbeiten dieses Jahr und vielleicht nächstes Jahr und sogar übernächstes Jahr, werden wir sehen, was Jesus getan hat. Und dann sollen wir auch sehen, Jesus ist Gott. Jesus ist zur Welt gekommen. Ich muss mich vorbereiten. Ich muss bereit sein für ihn. Ich muss Buße tun. Ich muss rein von Sünde sein. Und wenn ich so eine Herzenseinstellung habe, dann möchte ich auch in der Tat dieser Herzenseinstellung widerspiegeln und ich möchte mich hingeben für den Herrn. Ich möchte, dass seine Herrlichkeit groß ist und dass andere auch hier in der Welt, hier in Berlin, hier in der Eckstein-Gemeinde sehen können, wie groß Jesus ist und wie klein ich bin. Und ich möchte mich selbst hingeben für mein Herr, für meinen Herrn, für meinen König. Heute Morgen haben wir diese drei Punkte gesehen. Seid dir bewusst, dass du dich mit dem König des Königs eine Beziehung hast? Wir haben gesehen, dass wir uns bereiten dass wir uns auf den König vorbereiten müssen. Und wir haben auch gesehen, wie wir uns bereit machen, die Herrlichkeit Jesus zu anerkennen sollen. Lasst uns zu dem König jetzt gehen und beten. Sehr. Himmlischer Vater, unser König im Himmel, wir beten dich an. Herr, wir haben so viel zu lernen von Markus und wir freuen uns, dass wir Zeit hier in der Gemeinde haben, Jesus kennenzulernen, dich kennenzulernen. Herr, wir brauchen Hilfe, aber wir verstehen, dass das Leben nicht einfach ist und wir verstehen auch, dass ab und zu manchmal sind wir leicht abgelenkt und wir sehen hier, was auf der Erde ist und wir investieren Zeit und Energie in Sachen, die einfach vergänglich sind. Herr, hilf uns, gute Einstellungen zu haben von Herzen. Hilf uns zu erkennen, wie groß du bist, wie herrlich du bist und dass du unser Herr König bist. Hilf uns, dir zu folgen mit allem, Herr. Hilf uns auch, das Beispiel von Johannes und das Beispiel von Jesus zu verstehen, dass wir diesem Beispiel folgen können, dass wir auch uns bereit sind, uns hinzugeben. Herr, wir möchten das nicht machen, weil wir Menschenfurcht haben, weil wir einfach daran denken, was andere über uns denken, aber wir möchten dich anbeten, wir möchten dir folgen. Hilf uns, das zu machen mit deiner Gnade. Amen.